Liebe Fußballfans, ich bin selbst keiner, ich bin unbeteiligt. Ich habe schon mal Fußball gespielt, ich habe auch schon mal im Stadion ein Fußballspiel erlebt, aber ich bin kein wirklicher Fan. Aber ich möchte mal etwas über ein Spiel sagen, ein Heimspiel, das Jesus gespielt hat heute Morgen. Die meisten Spiele und Wettkämpfe erfordern nicht nur Kraft, sondern auch Geschick. Ein falscher Zug und der Gegner hat die Überhand. Das kennen wir ja, ne? Wenn wir so ein Fußballspiel spannend mitverfolgen. Das kann ganz schnell kippen und auf die andere Seite gehen. Spielt man in der Heimat, dann kennt man die Gegebenheiten. Man hat mehr sogenanntes Revierverhalten. Man ist mehr darauf aus, sich nicht zu blamieren. Oft spielt so eine Fußballmannschaft besser zu Hause als auswärts. Das bolivianische Fußballteam spielte in La Paz, das ist ja die Hauptstadt von Bolivien, besser, weil es kein Problem mit der Höhenlage hatte. La Paz ist die höchstgelegene Hauptstadt der Erde, 3600 Meter hoch. Da muss man schon eine gute Puste haben, um da nicht flapp zu machen. Und im Neuen Testament gibt es auch so eine Art Heimspiel. Es geht nicht um Fußball, ich weiß, aber eine Art Heimspiel. Und Jesus selbst tritt frisch getauft in seiner Heimat Galiläa öffentlich auf. Und wir werden sehen, ob es ein Heimvorteil oder ein Heimnachteil wird. Schießt er ein Tor oder schießt er ein Eigentor? Mal gucken. Wir lesen mal einen Text aus Lukas Kapitel 4, die Verse 20 bis 30, aber ich werde das mal so ein bisschen aufteilen. Also erstmal ab Vers 20 bis 22 und ich werde schon mal etwas vorher anfangen, bevor eigentlich der eigentliche Predigttext losgeht. Da sagt Jesus in dieser Synagoge, in der er dort predigt und zitiert aus dem Propheten Jesaja. Dort sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und jetzt in Vers 20, und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Soweit einmal erstmal dieser Teil. Jesus kommt, natürlich nicht als Fußballspieler, nach seiner Taufe und Versuchung nach Galiläa zurück und hat Erfolg. Alle ehren ihn. Das lesen wir in Vers 14 und 15 schon. Und er hat beste Voraussetzungen also für seinen Auftritt in der Synagoge von Nazareth. Dort war er aufgewachsen und bekannt. Und wir kennen ihn auch heute noch als Jesus von Nazareth. Aber nun ist nicht nur Jesus von Nazareth in seiner Heimatstadt, sondern er ist in Nazareth. Jesus in Nazareth. Das war ein Sonderfall. Sonst war er immer überall und nirgends. Aber jetzt war er einmal Jesus in Nazareth. Er liest aus der Jesaja-Buchrolle vor. Das Lesezeichen sozusagen war gerade in Kapitel 61, Vers 1 bis 2. Und der Abschnitt endet mit dem Ausruf des Gnadenjahrs, sonst auch als Jubeljahr oder als Erlassjahr genannt, aus dem dritten Buch Mose, Vers 25, Kapitel 25, Vers 10. Alle 50 Jahre gab es so ein Erlassjahr. Da wurden alle Schulden erlassen, alle Sklaven entlassen und alles war wieder so wie ein neuer Start. Der Computer, wenn man das so vergleichen kann, wurde neu gestartet. Alles begann von neuem. Die Grundstücke wurden wieder zurückgegeben an ihre alten Eigentümer. Aber das Jahr des Herrn macht dieses Jahr zu einem ganz besonderen Jahr. Denn hiermit wird die messianische Heilszeit eingeläutet. Messianische Heilszeit, das hört sich an wie so ein theologischer Fachbegriff, oder? Schluss mit den Ungereimtheiten, Gott selbst greift ein, der Retter ist gekommen, der Christus, der Gesalbte, der lang erwartete und lang ersehnte Retter ist angekommen. Und sicher war Jesajas Prophezeiung ein bekannter Abschnitt. Jesus setzt sich dann zum Lehren hin, wie es damals üblich war. Er macht nicht viele Worte, aber er macht entscheidende Worte. Und er sagt, heute, an diesem Tag, ist diese Prophetie in Erfüllung gegangen. Und einschneidende Worte, Jesus bezieht ja den Inhalt, er hat mich gesandt, wie es am Anfang hieß, auf sich selbst. In Vers 22 lesen wir einige Reaktionen. Die waren prompt und sie entwickelten sich schnell. Die Zuhörer zeigen zuerst Zustimmung, sie gaben ihm Zeugnis, so steht das dort wörtlich. Dann staunen sie über seine Worte und es waren ja Worte der Gnade, also gute Worte. Gefolgt von Unglauben, denn er war ja bloß ein Sohn Josefs, der bekannte Zimmermann, der in der Stadt ja tagtäglich war. Und in Markus Kapitel 6, Vers 3 steht sogar, dass die ganze Familie bekannt war. Die Reaktionen sind sehr verschieden und sie entwickeln sich auch sehr rasch. Ich habe das selbst einmal erlebt, als ich in die Sprachschule ging, hier in Göttingen für einen Monat, bevor ich dann ein halbes Jahr nach Frankreich ging, um mein altes Schulfranzösisch mal wieder zum Leben zu erwecken, um nach Afrika zu gehen. Und da war ich einen Monat hier in der Innenstadt in einer Sprachschule, um schon mal so wieder so ein bisschen Französisch in meine Ohren zu bekommen. Und meine Mitschüler fragten mich so, was machst du denn dann mit dem Französisch, was du da lernst? Und sagte ich, ich möchte nach Afrika und die Bibel übersetzen. Und einer sagte mir, willst du nicht lieber was Sinnvolles tun? Und er zeigte sich, er war Atheist, er hatte von Gott überhaupt nichts begriffen und er dachte, die Bibel ist so ein altes, verstaubtes Buch, was soll das denn in Afrika? Wen will man denn damit hinterm Ofen hervorholen, falls da überhaupt ein Ofen ist? Da ist nichts zu machen, das ist Zeitverschwendung. Und am nächsten Tag fragte mich eine Mitschülerin, was machst du denn mit deinem Französisch? Dann sage ich, ich gehe nach Afrika und übersetze die Bibel. Endlich mal jemand, der was Sinnvolles macht. Genau das Gegenteil. Und sie sagte, wir sitzen ja nur immer in irgendwelchen Büros und übersetzen irgendwelche wichtigen oder unwichtigen Texte, aber du gibst den Leuten etwas, was sie noch nie hatten. Hätte ich mich abhängig von diesen Reaktionen gemacht, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Aber der Ball im Falle Jesu ist jetzt angestoßen. Das Spiel hat begonnen. Und die Katze ist aus dem Sack und die Songhai würden sagen, der Geist ist aus der Flasche. Es gibt kein Zurück mehr. Ich weiß noch, 2002 war der Afrika Cup in Bamako. Mali hat die, nicht Weltmeisterschaft, aber Afrikameisterschaft ausgerichtet. Und wir beide sind auch ins Stadion gegangen, 70.000 Leute. Und der Präsident des Landes hat selbst den Fußball angestoßen und gesagt, hiermit ist das Fußballspiel offiziell eröffnet. Und dann gab es ein tolles, spannendes Spiel. Wie nehmen wir diesen Ball an? Ist es zu schön, um wahr zu sein, was Jesus sagt? Er ist immerhin Gottes Sohn. In Vers 3 und Vers 9 wird das gesagt. Er ist Gottes Sohn. Aber in Vers 22 wird gesagt, er ist Josefs Sohn. Die Entscheidung, die du und ich treffen müssen in unserem Leben, ist letztlich die, ist Jesus Gottes Sohn oder ist er nur Josefs Sohn? Menschenwort oder Gottes Wort? Wir können auch uns an die Zweifel von einem Johannes dem Täufer, der eigentlich so der Ankündiger von Jesu Dienst war, erinnern, die er später einmal hatte. Bist du der, der kommen soll, der Auserwählte, oder sollen wir auf jemand anders warten? Und Jesus sagt ihm dann, was so alles passiert und auch, zitiert auch zum Teil diese Jesaja-Stelle und sagt dann am Ende, freuen dürfen sich diejenigen, die keinen Anstoß an mir nehmen. Unbeteiligt sein gilt bei Jesus nicht. Wir können uns nicht neutral verhalten. Jeder bezieht irgendwie und irgendwann in seinem Leben einmal Stellung Jesus gegenüber. Mehr als in einem Stadion. Da ist man meistens Sympathisant einer Mannschaft und nicht der anderen und hofft, dass diese eine Mannschaft seine eigene Mannschaft doch gewinnen möge. Wenn sie dann nicht gewinnt, dann schlägt man ja nicht einfach sich auf die andere Seite, sondern man ist enttäuscht und geht nach Hause. Aber noch viel mehr wird man bei Jesus Stellung beziehen müssen. Wirst du, werde ich bei Jesus Stellung beziehen müssen. Wie wird deine Reaktion auf Gottes Gnadenangebot, auf dieses Gnadenjahr ausfallen? Jesus selbst weiß, was in seiner Heimatstadt Nazareth abgeht und wie die Leute so ticken. Der Unglaube überwiegt, Markus 6 lesen wir in der Parallele, er konnte dort kein einziges Wunder tun. Nur ein paar Kranken konnte er die Hände auflegen und sie heilen. Das ist ja schon mal ein Wunder für uns, aber Jesus könnte ja ganz andere Wunder sonst tun. Aber wegen des Unglaubens seiner eigenen Leute in Nazareth war er dort sozusagen gehemmt. Die Spannung ist also gestiegen. Jetzt kommt ein weiterer kurzer Abschnitt. Die Steilvorlage möchte ich sie einmal überschreiben. In Vers 23 bis 27. Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen. Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman, der Syrer. Jesus hätte das Spiel, wenn man es so nennen mag, doch noch für sich entscheiden können. Die Zustimmung und die Worte der Gnade wären doch für beide Seiten, seine Zuhörer und ihn, eine prima Lösung gewesen. Stattdessen provoziert er jetzt, wie es nur geht, seine Zuhörer mit 2 Aussagen. Einmal sagt er, er nimmt sozusagen den Zuhörern diese Aussage vorweg, indem er in Vers 23 sagt, ihr werdet zu mir sagen, Arzt, hilf dir selbst, heile dich selbst, zeig, was du drauf hast. Hier, wie ja schon in Kapernaum, wo du schon Schlagzeilen gemacht hast. Ähnlich später sagt am Kreuz einer, andere hat er gerettet, er rettet sich selbst, wenn er denn der Christus oder Gottes Auserwählter ist. Und dann noch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Jeremia hatte das auch schon erlebt. Jesus fügt noch ein paar andere Beispiele an. Elia und Elisa. Sie halfen nur einer Witwe aus Sidon, also außerhalb von Israel, und dem kranken Naaman aus Syrien, auch außerhalb von Israel. Keiner israelitischen Witwe und keinem israelitischen Aussätzigen. Ein klarer Heimnachteil also, oder? Jesus, musst du denn diese unangenehme Wahrheit den Leuten so unter die Nase reiben? Das war doch kein kluger Schachzug, oder? Oder Spielzug. Du ruinierst ja deinen Ruf und enthältst deiner Heimat den Segen vor. Brauchst du vielleicht doch noch einen Auffrischungskurs in Diplomatie? Aber Jesus kündigt jetzt schon an, was seine Zuhörer gleich sagen werden. Immer wieder kennt er die Überlegungen in den Herzen der Leute. Gibt es ganz viele Bibelstellen drüber. Jesus weiß, wie wir denken. Und wenn wir nicht bereit sind, ihm zuzuhören, dann weiß er das auch. und sagt es sogar uns auf den Kopf zu. Jesus zeigt sich als der angekündigte Prophet, der in Jerusalem sterben würde. Dass man mal richtig seine Heimat verlassen muss, um Gott zu erleben, das habe ich selbst erlebt. Ich war in Peru 1993 in Arequipa. Ich war noch nie in meinem Leben geografisch so weit von meiner Heimat entfernt wie damals in dieser Stadt. Ich war dort mit einem Freund aus Speyer und wir bekamen an der Rezeption so einen ganz klitzekleinen Schnipsel Papier, einen Gutschein für einen Cocktail in der Hotelbar im Untergeschoss. Und dann haben wir gedacht, okay, dann werden wir uns da mal hinsetzen und hinterher noch die Stadt angucken. Und dann saßen wir am Nachbartisch eines Mannes, der uns auf Englisch ansprach, weil er merkte, wir sind Ausländer und kennen die spanische Sprache nicht so gut. Und er sagte, ach komm, dann setzen wir uns an einen Tisch. Wir haben da so ein bisschen erzählt, was wir im Land machen, dass ich meine Schwester damals besucht habe, die Missionarin war und ihre Familie. Und dann setzen wir uns an einen Tisch und wir haben so heiteres Beruferaten gemacht. Er sagte, er ist der Eigentümer der Hotelwäscherei und mein Freund, der mit mir gereist ist, war Maurer. Und ich habe gedacht, ich lasse ihn mal raten, mal sehen, was der Mann sagt. Der kriegt ja im Leben nicht raus, was ich mache. Und dann sagt er, ohne zu zögern, mir auf den Kopf zu, du gehst in andere Länder und erzählst den Leuten etwas vom Wort Gottes. Der Mann kannte mich gar nicht. Dann habe ich ihm gesagt, ist das deswegen, weil meine Schwester Missionarin hier in Peru ist? Und das hat damit nichts zu tun. Er war sich ganz sicher. Und dann sagte er mir noch einen hebräischen Bibelvers aus 5. Mose 4, Vers 6, Vers 4 bis 5, der ja sehr bekannt ist. Der Herr, dein Gott, ist einer und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben und so weiter. Und den sagte er mir auf Hebräisch. Und ich verstand das, weil ich ja Bibel Hebräisch mal gelernt hatte. Und dann habe ich ihn gefragt, wo hast du denn das gelernt? Ach, habe ich mal im katholischen Katechismus, in meiner Kindheit gelernt. Am Ende, ich war so platt, wir konnten gar nicht mehr viel reden, sagte er mir noch, ihr dürft jetzt wissen, ihr habt nicht nur einen Freund hier in Arequipa, sondern einen Bruder in Christus. Das hat mein Leben sowas von geprägt, dass ein Mann, der mich nicht kennen konnte, so weit von meiner Heimatstadt entfernt, mir so etwas ohne zu zögern sagen konnte. Ich weiß nicht, wie man das ohne Gott erklären kann. Und Jesus weiß, was er tut. Es geht Jesus letztlich nicht darum, Tore zu schießen. Das heißt, seine Karriere aufzubauen. Die Ablehnung, die Jesus erfuhr, erweist ihn als echten Propheten. Gleichwohl profitieren Außenstehende, also Nichtjuden, damals wie heute von seinem Kommen oder von Elia und Elisa, die ja eigentlich Propheten für Israel waren. Wir alle profitieren von seinem Dienst, auch wir heute noch. Und dann geht es weiter. Ich überschreibe das mal, die letzten drei Verse, mit ab durch die Mitte. Ab Vers 28. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Die Synagogenbesucher fanden keine Argumente mehr und empfanden sich als bloßgestellt. Sie kochten vor Wut, da sie ja nun von Jesus ertappt fühlten, ihn nur als Josefs Sohn verkannt zu haben. Hört sich gut an, ne? Es gibt eine andere Variante, die ist noch viel besser und auch wahrscheinlich viel wahrer. Sie brauchten keine Argumente mehr und empfanden es als erwiesen, dass Jesus sich als falscher Prophet bloßgestellt hat. Sie kochten vor Wut, da sie ja nun Jesus ertappt hatten, sich als Sohn Gottes ausgegeben zu haben, fälschlicherweise, obwohl er nur Josefs Sohn war. Sie sahen sich aufgrund von 5. Mose 13, Vers 6 verpflichtet, ihn als Lügenpropheten zu töten. Jesus wird nun selbst zum Spielball und er landet im Aus, nämlich außerhalb der Stadt. Und die Ballführung endet direkt vorm Abgrund. Da endet sie nun aber auch wirklich. Jetzt übernimmt Jesus wieder die Kontrolle. Er geht mitten durch die Angreifer hindurch und zieht unbehelligt seines Weges. Gao am 1. April 2012, Tanja hat es schon vorhin etwas angesprochen, und das war kein Aprilscherz leider, da mussten wir die Stadt unbemerkt vor den Augen der schwer bewaffneten Rebellen und Islamisten im Taxi und Bus bis nach Bamako verlassen. Als sie dann am selben Abend zu uns kamen, zu unserem Haus, konnte ihnen der Hauswächter sagen, wir seien abgereist. Sie bekamen die Haustür nicht auf und zogen ihres Weges und kamen nie wieder. Jesus wird abgewiesen. Er ist unangenehm. Aber seine Zeit war noch nicht gekommen und so konnte er unbehelligt weiterziehen und seinen Dienst tun. Er sagt uns, dass wir bei Verfolgung und Verleumdung uns freuen dürfen und jubeln sogar. Das haben die Propheten vor uns auch schon erlebt. Unser Lohn im Himmel wird groß sein. Kennt ihr diese Seligpreisungen aus Matthäus 5, Vers 11 und 12? Dort steht das schriftlich geschrieben. Aber sein Gebet für uns wird auch erhört in Johannes 17, Vers 14 und 15. Wir werden vor dem Bösen bewahrt. Ich komme zum Schluss. Jesu Heimspiel mit dem Heimnachteil, den er ja sozusagen davongetragen hat, war eine Bestätigung von Johannes 1, Vers 11 bis 12. Wenn ihr das einmal aufschlagen wollt, ihr kennt diese Bibelstelle sicher, aber ich lese einmal vor. Dort steht, er kam in das Seine, in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. In Mali drückt man Gastfreundschaft so aus, auf Französisch. Vous avez quitté chez vous, vous êtes venu chez vous. Auf Deutsch heißt das, ihr seid von bei euch zu Hause weggegangen und ihr seid zu euch nach Hause gekommen. Das heißt, euer Weggehen und das sich zu Hause fühlen ist bei eurem Ankommen genau das Gleiche geblieben. Ihr dürft sozusagen euch hier auch zu Hause fühlen. Ihr seid bei euch zu Hause weggegangen und ihr seid zu euch nach Hause gekommen. Wenn Jesus kommt und uns mit einer Steilvorlage provoziert, ist die Frage, wie reagieren wir? Ängstlich, ungläubig, eifersüchtig oder sogar wütend? Oder lassen wir ihn an uns heran? Dann, wenn wir das tun, fängt dieses Gnadenjahr, von dem Jesus sprach, Gottes an. Dann gibt es gute Nachrichten. Dann erfahren wir Befreiung und wir beginnen zu sehen. Und wir dürfen seine Bewahrung erfahren und mit ihm ab durch die Mitte gehen. Ist das nicht toll? Wir dürfen zum Schluss kommen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, wir danken dir für das, was du tust. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht einfach nur zu einem Fußballspiel eingeladen hast, sondern zum Erleben deiner Gnade, dieses Gnadenjahres, das von dir selbst kommt. Ich danke dir dafür, dass du uns nach Mali geschickt hast, um dort diese Gnade auch weiterzusagen, diese Liebe, die du in deinem Wort zum Ausdruck bringst. Auch wenn du uns manchmal provozierst, dennoch wollen wir uns öffnen, alle miteinander, und uns deiner Gnade ausliefern. Und uns deiner Freude und deiner Zuwendung auch selbst zuwenden. Danke, dass du in unsere Mitte, die wir nicht Juden und nicht zum Israelvolk dazugehörig sind eigentlich, doch auch in unsere Mitte gekommen bist, um uns zu heilen, um uns zu befreien, um uns zu helfen. Auch wenn wir von dem eigentlichen Gottesvolk ursprünglich ja weit entfernt waren. Du hast dich uns genähert. Du bist zu uns gekommen, damit wir auch zu dir kommen können. Das wollen wir heute tun. Ich möchte so fragen, wenn jemand vielleicht das erste Mal oder auch schon zum x-ten Mal von uns hier heute angesprochen ist und diese provozierenden Worte Jesu gehört hat, möchte ich einmal fragen, ist jemand da, der heute eine neue Entscheidung, ein neues Ja zu diesem Gnadenja Jesu hat? Dann kannst du kurz deine Hand heben, dann möchte ich noch einmal für dich beten. Dankeschön. Dann bete ich noch einmal kurz. Ich danke dir für die paar Hände, die sich dir entgegengestreckt haben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du nicht viele Worte damals gemacht hast, aber du hast Taten folgen lassen. Und selbst deinen Gegnern bist du entwischt, weil sie einfach machtlos waren, deiner großen Macht der Liebe gegenüber. Ich bitte dich für meine Geschwister, dass du jeden einzelnen von ihnen erreichst heute. Sie mit deiner Gnade, mit deiner Befreiung, mit deinem Evangelium überschüttest, sie gar nicht anders können und auch nicht anders wollen, als dir auch aus Dankbarkeit ihre Leben hinzugeben, wie du dein Leben hingegeben hast am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir dafür, dass das für alle heute gelten darf, und preise deinen Namen. Halleluja. Amen.